Mir. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich denke, ja. Ja, schön, dass so viele zugeschaltet sind. Und ja, freue mich, dass ich hier sein darf und euch ein Thema mit auf den Weg gehen darf. Das Thema, was ich vorbereitet habe, ist das Thema Versagen. Und das hat viel halt mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Deswegen bin ich auf dieses Thema auch gekommen. Der eine oder andere hat vielleicht schon mein Video auf YouTube gesehen, wo ich ein bisschen sowas von erzählt hatte, was Gott in meinem Leben bewirkt hat. Und mit dem Thema Versagen habe ich mich mit den letzten Jahren sehr auseinandergesetzt, weil ich immer wieder versagt habe in meinem Leben. Ich habe mich zwar mit 7 Jahren bekehrt und mit 17 Jahren auch hier in der Gemeinde taufen lassen, aber doch kamen halt immer wieder dunkle Zeiten in meinem Leben herum, wo ich an allen gezweifelt habe. Am meisten an Gott und seinem Plan in meinem Leben. Und ich war irgendwie auf jeden sauer, der halt mir nicht in den Kram passte. Ich hatte Streitgespräche mit meiner damaligen Gemeinde, mit meinen Eltern vor allem. Und dabei vergaß ich, dass ich es war, der nur am Versagen war, der Selbstgericht war und nie den Fehler bei mir selber gesucht habe. Und ich bin halt immer weiter vom Weg abgekommen und wollte von Gemeinde auch nichts mehr wissen, weil ich relativ enttäuscht war, wie bei manchen Fragen mit den Gläubigen umgegangen wurde oder mit den Glaubensgeschwistern, und habe versucht, irgendwie die Probleme anders zu vergessen. So war ich dann also fast jedes Wochenende feiern gewesen und ja, habe oft gut über den Durst getrunken, weil das einfach so ein paar Stunden mich hat vergessen lassen, welche Probleme mich zu Hause erwarten würden. Und das ging halt so weit, dass ich halt im August 2019 komplett besoffen zur Arbeit gefahren bin. Ich hatte samstags Frühdienst und habe nicht geschlafen und habe dabei natürlich auch noch mein nagelneues Auto kaputt gefahren. Und dann kam es wie so ein Blitzschlag in mein Leben hinein, wo ich dachte, okay, ich bin ein Versager. Ich habe mich noch nie zuvor wie jetzt in meinem Leben wie ein Versager gefühlt. Ich konnte nichts mehr Gutes den Menschen und Gott gegenüber geben, womit sie hätten arbeiten können, womit sie was anfangen hätten können. Und so beschloss ich halt, dass es am besten ist, wenn ich nicht mehr da bin. Und so bin ich halt zu diesem besagten Steinbruch gefahren und habe dann mit Gott gehadert, okay, was mache ich jetzt? Komme ich trotzdem jetzt in den Himmel oder nicht? Und irgendwie habe ich doch die Gewissheit gehabt, dass ich doch in den Himmel komme. Aber Gott hatte etwas dagegen, dass ich vorzeitig mein Leben beende. Er hat nicht zugelassen, dass ich gesprungen bin, weil ich mir das nicht getraut habe. Ich bin die 18 Meter also einfach nur runtergerutscht und Gott hat zugelassen, dass mein Handy keinen Kratzer hatte, was eigentlich unmöglich ist, und konnte den Notarzt rufen. Aber als ich so langsam zum Bewusstsein kam, kam Gottes Stimme in mein Herzen, die gesagt hat, noch nicht, deine Zeit ist noch nicht gekommen, was hast du vor? Du hast noch eine zweite Chance, vergeude sie nicht. Und diese Stimme war so furchterregend und so ehrfürchtig, dass sie keinen Widerspruch duldete. Aber auch gleichzeitig so unglaublich liebevoll und fürsorglich. Und das ist nur Gott. Und Gott hatte etwas in mir gebrochen, was die ganze Zeit gegen Gott rebelliert hat. Ja, ich weiß, dass das und das in der Bibel steht, aber ich will das und das. Und das hat Gott weggetan durch diese Situation. Und ich bin Gott unglaublich dankbar, dass ich nach 5 OPs so hier stehen darf, wie ich jetzt hier stehe. Und abgesehen von meinem gebrochenen Arm keinen Schaden davon hatte, keinen dauerhaften. Und so möchte ich euch jetzt einfach in dieses Thema Versagen hineinnehmen und will euch zu Anfang einfach ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist natürlich, was ist überhaupt Versagen? Ich denke, Versagen ist, wenn wir unseren Ansprüchen oder dem Denken der anderen oder dem Maßstab Gottes nicht entsprechen. Das ist, denke ich, Versagen. Aber welche Ansprüche hast du vielleicht an dir selber? Oder welche Erwartungen werden von deiner Familie, zum Beispiel deinen Ehepartner oder deine Kinder oder deinen Freunden oder von deinen Arbeitskollegen an dich gestellt? Was denkst du, erwartet Gott von dir ganz persönlich? Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wo haben wir in unserem Leben versagt? In welchen Bereichen? Sind das vielleicht nur die Neujahrsvorsätze, die nur ein paar Wochen funktioniert haben? Oder gibt es etwas Schwerwiegenderes in deinem Leben, womit du zu kämpfen hast? Also Versagen ist also eigentlich etwas Negatives, womit wir uns überhaupt nicht gerne auseinandersetzen, weil es heißt, dass man sich eingestehen muss, schwach zu sein, dass man einen Fehler gemacht hat. Und das Ziel von heute soll sein, dass wir den Umgang mit Versagen lernen. Und als ich mich so auf das Thema vorbereitet habe, ist mir einfach so krass aufgefallen, wie viele Versager es allein in der Bibel gibt oder halt im Alten Testament. Und wir dürfen halt nicht der Annahme verfallen, dass die Personen, die zur Zeit der Bibel gelebt haben, so perfekt gewesen sind, dass wir uns sie niemals zum Vorbild nehmen könnten. Dem ist nicht so. Denn wenn du mal die Bibel genauer studierst, wirst du merken, wie viele zerrüttete Familien es allein im ersten Buch Mose gibt. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Kain ist eifersüchtig auf seinen Bruder Abel und bringt ihn einfach um. Lamech, der Vater von Noah, führt als Erster die Polygamie an, indem er sich zwei Frauen nahm. Noah, der gerechteste Mann damals seiner Generation, betrinkt sich und verflucht seinen einen Enkel, nachdem einfach dieser nur versucht hatte, seine Blöße zu entdecken, weil er nackt im Zelt umhergetanzt hat. Er wollte einfach nur weitere Peinlichkeiten seiner Familie ersparen. Lot, dessen Haus von den Bewohnern Sodoms umzingelt ist, die halt seine Besucher, das sind die zwei Engel, angreifen wollten, bietet ihnen stattdessen Sex mit seinen Töchtern an. Er wollte einfach seine Töchter rausschicken und ja, könntest du vergewaltigen, juckt mich nicht. Und später machen ihn seine Töchter betrunken und lassen sich von ihm schwängern. Abraham spielt seine Söhne Isaak und Ismael gegeneinander aus, sie entfremdeten sich untereinander. Dasselbe macht Isaak mit seinen Söhnen Jakob und Esau, die blieben 20 Jahre bitterte Feinde. Jakob spielte Josef und seine 11 Brüder gegeneinander aus. Die Brüder wollten daraufhin Josef zunächst umbringen, verkauften ihn aber schließlich in die Sklaverei. Auch ihre Ehen sind reine Katastrophen. Abraham hat zum Beispiel Sex mit der Dienerin seiner Frau und schickt sie und den gemeinsamen Sohn dann einfach auf Verlangen der Frau hin in die Wüste. Isaak und Rebekka kämpfen darum, wer von den beiden den väterlichen Segen bekommt. Und Jakob heiratete zwei Frauen und befindet sich am Ende in einem Fruchtbarkeitswettbewerb mit deren Dienerin und Konkubinen. Und der Ruben, der Erstgeborene von Jakob, schläft sogar mit der Konkubine seines Vaters. Und Judah, ein anderer Sohn von Jakob, der schläft mit seiner Schwiegertochter, als sie sich als Prostituierte verkleidet hat. Und sie tut das nur, weil sie kinderlos zurückbleibt, weil ihre ersten Ehemänner gestorben waren. Das Krasse dabei ist, die Ehemänner, das waren beide Söhne von Judah. Und die Ehemänner waren aber so gottlos gewesen, dass Gott sie töten musste. Und Judah hielt ihr aber gegenüber ihr später seine Verpflichtungen nicht ein. Und durch das ganze Alte Testament geht so weiter. Sehen wir uns dafür dann, Simson, Mose, wie viel Zorn, wie viel Widerspruch einfach sie gegenüber Gott immer hatten. Und im Neuen Testament, geht es nicht viel besser weiter. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 15, Vers 36 und 40, dass sich Paulus und Barnabas ziemlich zerstritten hatten. Und zwar hatten sie vor, gerade auf ihre zweite Missionsreise zu gehen. Und Barnabas wollte seinen Neffen Johannes Markus mitnehmen. Und Paulus hatte was dagegen. Warum? Weil der Markus hatte sie auf der ersten Missionsreise im Stich gelassen. Die wollten damals nach Kleinasien weiterreisen und Markus wollte aber nicht und ist einfach nach Jerusalem zurückgegangen. Die Gründe weiß man natürlich halt nicht. Vielleicht hatte er Angst vor den Gefahren auf der Reise oder hat andere Gründe, die sind auch nicht relevant. Aber entscheidend ist, dass halt dieses Versagen von Markus in Paulus' Augen ihn unbrauchbar machte für den weiteren Dienst. Aber Barnabas war von Johannes Markus immer noch so überzeugt und er wollte ihn unbedingt mitnehmen. Und deswegen stritten sie so heftig, dass letztendlich Paulus sich einen neuen Gefährten suchte, den Silas, und mit ihm nach Kleinasien reiste und Barnabas ist mit seinen Neffen nach Zypern gezogen oder aufgebrochen. Und kommen wir auch zu meinen Lieblingen in der Bibel, dem Petrus, wovon wir auch später noch sehr viel von ihm lernen können, womit ich mich auch selber sehr gut identifizieren kann mit seiner Persönlichkeit. Dass er irgendwie sehr aufbrausend ist, dass er sofort sagt, was er denkt und dass er sich selber mehr zutraut, als er tragen kann. Matthäus 26, Vers 33 bis 35 beteuert Petrus zum Beispiel Jesus seine Treue, dass er niemals verleugnen würde. Er beteuert sie lauthals, ohne sich der tatsächlichen Konsequenz bewusst zu sein. Aber später wissen wir, dass er unter Flüchen und Schwören sogar gesagt hat, Jesus nicht mal gekannt zu haben. Also er hat nicht nur abgestritten, ein Jünger zu sein, er hat sogar abgestritten, ihn jemals gekannt zu haben. Petrus geht zum Beispiel unter in Matthäus 14, weil er an der Macht Jesu zweifelt. Und als er die Wellen um sich sah, fing er an zu sinken. Und Petrus macht zum Beispiel auch einen Rückzieher bezüglich der Heiden in der Apostelgeschichte. Wir lesen das in Apostelgeschichte 10, 8 bis 16, wo in dieser Vision dieser Korb mit Essen vom Himmel kommt, weil Petrus Hunger hatte. Aber er hatte immer noch Angst, sich zu verunreinigen. Er hat immer noch Angst. Er macht immer noch einen Unterschied zwischen Heiden und Christen, was eigentlich klar war, dass dieser Unterschied nicht mehr gibt. In Galater 2, Vers 11 bis 14 muss Paulus Petrus tadeln, weil er ein Heuchler war. Er war ein Heuchler. Er hat zuvor mit den Heiden auch immer zusammengegessen. Das war für ihn kein Problem. Aber als jüdische Glaubensgeschwister zu ihm zu Besuch kamen, hat er sich ganz schnell von den Heiden abgesondert, als wenn er nie mit ihnen was zu tun gehabt hätte. Er hatte zwei Gesichter. Wir haben so den ungläubigen Thomas in Johannes 20, der an der Auferstehung Jesu gezweifelt hat, der 3,5 Jahre mit ihm unterwegs war und immer noch nicht glaubt hat, ja, der kann nicht leben, das ist Quatsch. In Matthäus 26, Vers 56 sehen wir, dass alle Jünger versagt haben, weil sie Jesus alleine gelassen haben, als dieser gefangen genommen wurde. Aber am Anfang müssen wir verstehen, dass wir vor Gott alle Versager sind. Wir können vielleicht jetzt denken, so schlimm bin ich doch nicht. Das ist Quatsch. Wir sind alle Versager, denn Gott ist heilig und gerecht und wir sind verdorbene Sünder, die seinem Maßstab nie entsprechen können. Ja, Gott lässt sich nicht verarschen. Galater 6, Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und in Römer 3, Vers 12 kommt die krasse Wahrheit. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie gut es wäre, nicht ein einziger. Es besteht seit dem Sündenfall ein Bruch zwischen Gott und uns. Jeder ist abgewichen und verdient keine Rettung. Oder in 4. Mose 14, Vers 18 ist es schon angekündigt, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied. Es gibt nur zwei Wege, die man beschreiben kann. Und Römer 6, Vers 23 sagt es in aller Deutlichkeit. Denn der Lohn, der in die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, ziemlich vernichtende Worte, würde ich sagen. Ne? Aber zum Glück ist das nur der erste Punkt und es geht direkt mit dem zweiten Punkt weiter. Gott wollte nicht, dass diese Situation so bleibt. Gott hat eine Lösung für uns Versager geschaffen. Und das lesen wir zum Beispiel in Römer 5, Vers 8 und 9. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder, das heißt Feinde waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Oder in Kapitel 8, Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, die, die mit Christus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wie unfassbar groß Gottes Liebe ist. Und Jesu Gebet für uns ist, dass wir glauben, dass Gottes Liebe für uns nie aufhören wird. Das müssen wir verstehen. Gott liebt uns, aber er hasst unsere Sünde. Das können wir uns so verstehen, dass ein Vater sein Kind liebt, aber er hasst die Krankheit, mit der er zu kämpfen hat. Gottes Liebe wurde dadurch sichtbar, dass sein einziger Sohn für Sünder starb, aber er hasst die Sünde so sehr, dass er sein Angesicht von seinem eigenen Sohn abwenden musste, als dieser am Kreuz die ganzen Sünden der ganzen Welt auf sich lud. Die Menschen leben noch unter dem Einfluss Gottes, deswegen gibt es auch noch Güte und Liebe auf der Welt, selbst vor gottlosen Menschen. Aber erst wenn sie in der Hölle sind, werden sie merken, wie es ist, komplett von Gott verlassen zu sein. Und dasselbe hat Jesus am Kreuz durchlitten. Und wenn wir unserem Nächsten gegenüber versagen, müssen wir auch lernen, um Vergebung zu bitten. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der Fehler macht. Und dann gibt es aber auch die Vergebung, die wir durch Jesus anderen zusprechen können. Das heißt, wir müssen den anderen vergeben. Durch Jesus, weil Jesus uns vergeben hat, können wir auch andere vergeben. Und in Matthäus 6, Vers 14 und 15 heißt es auch ganz hart, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Der Vergebung passiert nicht in eine Richtung, das muss in zwei Richtungen laufen. Und wie sieht es bei den persönlichen Vorsagen, bei deinen Vorsätzen aus, die ich mir stelle? Und wichtig ist, dass du weißt, ich kann immer zu Gott laufen, auch wenn ich versage. Aber kann ich mir auch selber vergeben? Ja, das ist Übungssache. Wir dürfen nicht versuchen, uns Gottes Vergebung und Anerkennung durch Taten zu verdienen, sondern wir müssen sie als Geschenk der Gnade annehmen. Sonst bekommen wir nie den Heiligen Geist. Wir müssen Verse wie Epheser 2, Vers 8 wirklich in unserem Leben verstehen. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Jesus ist unser Freund, den wir mit in die Not nehmen können. Und du musst deine Last auch nicht alleine tragen, du darfst sie auch mit deinen Freunden oder mit deinen Glaubensgeschwistern tragen. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 17, Vers 17, zu jeder Zeit beweist der wahre Freund Liebe und wird als Bruder für die Zeit der Not geboren. Und das Schöne ist, und somit kommen wir zum dritten Punkt, dass Gott mit uns arbeiten will. Gott arbeitet mit Versagern. Und ich möchte euch jetzt das Bild von diesem hochmütigen Pharisäer gegen diesen reumütigen Sünder gegenüberstellen. Wir sind ganz schnell auf der Seite des hochmütigen Pharisäers, wenn wir zum Beispiel auf andere Christen herabschauen, die eine andere Lehre vertreten als wir, wenn wir schlecht über sie reden. Dann beten wir nämlich wie der Pharisäer in Lukas 18, Vers 11. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ja, sind wir stolz auf geistliche Errungenschaften und unseren Fortschritt im Glauben? Rechnen wir uns das selber zu? Gott rechtfertigt aber den Sünder, der wie in Lukas 18, Vers 13 betet. Und der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ja, alle anderen sind in den Augen des Zolleinnehmers Heilige. Er stellt sich selber als der einzige Sünder auf Erden dar. So reumütig ist er. Und genauso eine Haltung brauchen wir auch in unserem Herzen. Kommen wir zurück zu Petrus. Dort lesen wir in Lukas 22, Vers 31 und 32, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Dieses Gespräch fand statt, bevor Petrus Jesus verleugnet hat. Und interessant ist, dass Jesus hier nicht betet, dass Petrus ihn nicht verleugnen möge, sondern dass einfach sein Glaube in der Zeit der Not nicht aufhören darf. Jesus lässt also ganz gezielt Petrus Versagen zu. Er lässt zu, dass Petrus Jesus verleugnet. Und Satan wollte Petrus eigentlich vollständig zerstören, aber Gott erlaubte ihm nur, die Spreu aus seinem Leben zu entfernen. Wie man die Spreu vom Weizen trennt. Dieses Bild verwendete Jesus. Und Jesu Gebet für ihn wurde erhört und Petrus kehrte um. Er blieb nicht deprimiert liegen und verlor seinen Glauben nicht, er stand auf. Der Gott hielt ihn die ganze Zeit an der langen Leine und als Petrus unten war, zog Gott ihn einfach wieder zurück. Und genau das tat Petrus, er kam zurück zum Herrn, weil er bitterlich weinte. Judas Iskariot tat das nicht, er durchtrennte das Seil und erkannte Gottes Autorität in seinem Leben nicht an. Er war also für immer verloren und nahm sich in seiner Verzweiflung das Leben. Ja, wenn Petrus sich bekehrt hatte, sollte er seine Brüder stärken. Petrus wurde erst durch seine Versagenserfahrung aus seinem geistlichen Dienst vorbereitet. Und wenn er ohne diese Versagenserfahrung mit dem Heiligen Geist erfüllt geworden wäre am Pfingsttag, wäre er sehr wahrscheinlich als stolzer Mann aufgestanden und hätte geringschätzig auf die Sünder um sich herum heruntergeblickt. Und das wäre nicht gut gewesen, weil Gott wäre sein Feind geworden, weil er den Hochmütigen widersteht. Und es ist einfach genial, wie auch Gott die Situation mit Paulus, Barnabas und Markus für seinen souveränen Plan gebraucht. Er hat dieses Versagen auch zugelassen und daraus ist eine zweite Gemeinschaft entstanden. Paulus und Silas sind nach Asien gegangen und Barnabas mit seinen Neffen nach Europa. So konnte sich das Wort Gottes noch weiter ausbreiten und schneller. Aber natürlich entschuldigt das nicht Markus' Versagen. Aber man kann sehen, wie Gott durch sein Versagen zu seinem Ziel kommt. Und das Schöne ist, dass wir auch lesen in der Bibel, dass der Herr Markus wiederhergestellt hat. Er hat ihn nicht aus seinem Dienst entfernt. Und das lesen wir auch in den Paulusbriefen, wo er immer wieder positiv über Markus spricht. Er sagt, bringt Markus mit, er ist nützlich zum Dienst. Bringt ihn mit, grüßt ihn. Wir sehen das in ganz vielen Briefen. Da können wir halt daraus schließen, dass sie sich auch alle wieder miteinander versöhnt hatten, sich die Fehler eingestanden haben. Markus diente zum Beispiel Paulus zum Beispiel auch, nachdem er aus dem Hausarrest in Rom entlassen war. Er wich ihn nicht von der Seite. Und Markus früheres Versagen war also nur ein vorübergehender Rückfall auf seinen Glaubensweg. Und Gott erwählte ihn sogar, ein Evangelium in der Bibel zu schreiben, worin Jesus als verkommener Diener dargestellt wird. So genial ist Gott. Auch mit den Stammvätern, wovon wir gerade geredet haben, wie zerrüttet ihre Ehen waren, dass sie einfach mit jedem geschlafen haben, worauf sie gerade Bock hatten. Dass trotzdem Gott diese Männer benutzt hat, seine Geschichte mit seinem Volk weiterzuschreiben. Und wir lesen zum Beispiel im Hebräerbrief, dass sie als große Vorbilder in der Bibel gefeiert werden, weil sie trotz ihrer vielen Schwächen am Ende Gott doch vertraut haben und geglaubt haben und ihm gegenüber gehorsam gewesen sind. David war auch ein verdorbener Sünder und trotzdem hat Gott ihn zum großen König gemacht und aus Davids Linie sollte auch der Messias dann kommen. Genauso wie mit Judah, das ist ja auch die Linie von Messias, obwohl Judah so ein Versager war. Gott kommt mit jedem Menschen ans Ziel. Und warum berichtet die Bibel über so viel Versagen allein im Alten Testament? Gott möchte uns einfach nur damit sagen, dass kein Mensch perfekt ist und seinem Maßstab entsprechen kann. Aber er kennt das Herz jedes Einzelnen und kann damit an sein Ziel kommen. Und Gott möchte auch mit uns arbeiten. Das ist nicht nur auf die Person in der Bibel beschränkt. Gott möchte auch heute mit dir arbeiten. Versagen ist nicht am Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt, aber er darf auch nicht entschuldigt und verharmlost werden. Er darf nicht stillschweigend hingenommen werden. Ja, gerade dort kann Gottes Liebe und Gnade groß werden, indem er den reumütigen Gläubigen Wiederherstellung anbietet. Gott kann die zerbrochenen Scherben deines Lebens wieder aufsammeln und etwas Wunderbares daraus machen. Das habe ich selber erfahren. Ja, wenn wir versagen, kann Entmutigung und Zweifel schnell überhand nehmen und wir ziehen voreilig den Schluss, dass Gott mit uns fertig ist. Okay, das war's. Ich habe es mit den Christen versucht, das war's. Anderes. Ich versuche mal was anderes oder eine andere Religion oder gar keine Religion. Ja, wir dürfen Gottes Charakter nicht so gering schätzen, indem wir daran zweifeln, dass Gott uns vergeben kann, egal wie schwerwiegend unser Fehltritt war. Versagen ist nicht das Ende und Versagen, was vergeben worden ist, das hat auch Konsequenzen. Wenn erst die Spreu aus deinem Leben entfernt ist, bist du nicht mehr so selbstgerecht und lernst demütig zu sein. Man blickt nicht mehr auf andere herunter, die versagen und hält sich nicht für besser. Gott erlaubt also Satan, die Spreu aus unserem Leben zu entfernen, indem er zulässt, dass wir immer wieder versagen. Aber darum dürfen wir nicht verzagen, wenn wir versagen. In Josua 1, Vers 9 steht, habe ich dir geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ja, wir sind immer noch in Gottes Hand und dürfen an seiner Liebe zu uns nicht zweifeln. Es ist doch wunderbar, Gottes Kind zu sein. Wenn er uns einmal ergriffen hat, lässt er uns nicht mehr los. Er legt ein Seil um uns, was sehr lang und tief hängend ist. Und vielleicht fahren wir tausendmal hin und rutschen aus, machen den Fehler jeden Tag tausendmal. Immer dasselbe, immer dieselbe Prozedur, immer nach demselben Schema. Aber sodass wir uns halt vom Herrn immer wieder weiter entfernen. Aber irgendwann gelangen wir am Ende dieses Seils und Gott kann uns wieder zu sich ziehen. Wir können natürlich das Seil dann durchschneiden und weglaufen. Oder wir lassen uns von Gottes Güte brechen, sodass wir trauern und zu ihm zurückkehren. Ja, Gott kann mit unseren Versagen arbeiten, auch wenn es für uns nicht begreiflich ist, warum uns Gott nach unseren vielen Versagen immer noch haben will. Man kann es sich vielleicht so verstehen, dass man ein Angestellter in einer großen Firma ist, der jahrelang Gelder veruntreut hat, ne, und dadurch richtig Cash gemacht hat. Und irgendwann kriegt das aber dann Vorgesetzter mit, kommt zu dir, stellt dich zur Rede, aber anstatt dich zu kündigen oder dich zu verklagen, sagt er nur, wie zufrieden er mit deiner Arbeit ist und dass du von nun an das dreifache Gehalt bekommst. So müssen wir uns das vorstellen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Lukas 18, Vers 27. Ja, was für uns unwahrscheinlich klingt, ist in Gottes Augen absolute Realität. In Jesaja 55, Vers 8 und 9 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall, mit dem Gott nicht arbeiten könnte. Solange du am Leben bist, gibt es noch Hoffnung. Diese ist das Weg, wo du tot bist, dann hast du keine Chance mehr. Wenn wir am Boden waren, können wir nicht mal andere verachten, die sich gerade in derselben Situation befinden. Wir können nie auf unseren Erfolg stolz sein, weil wir dann wissen, was wir Versager wir selber waren. Und dass wir nur noch durch Gottes Gnade jetzt noch dastehen, wo Gott uns haben will. Ja, Gott kann alles in dein Leben wieder gerade rücken. Man kann das so ungefähr mit der Funktion Blocksatz vergleichen. Wir haben vielleicht jede Zeile unseres Lebens in ein Chaos verwandelt, das einfach unsere Seite des Lebens nur noch gezackte Ränder hat. Und Gott hat die Funktion Blocksatz benutzt und alles wieder gerade gerückt in dein Leben. Wenn du morgen versagst, geh zu Gott, tue Buße und er wird dich erneut rechtfertigen. Dein Glaube darf in der Zeit der Prüfung nicht aufhören. Und in 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir dieses wunderbare: Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott schafft mit dem Eingang sofort den Ausgang. Genauso wie er das bei Adam und Eva gemacht hat, als die beiden versagt haben, die Sünde in die Welt gekommen ist, hat Gott sofort reagiert. Sofort ist das erste Tier gestorben, um sie zu bedecken. Sofort hat er zu Eva gesagt, aus deinen Lenden wird der Messias hervorgehen, den der Satan den Kopf zertreten wird. Gott handelt sofort, er wartet nicht ab. Und Gott formt uns durch unser Versagen. Und wir lesen in Jeremia 18, Vers 1 und 6, wo Jeremia zu einem Töpfer geschickt wird von Gott. Und dieser Töpfer hat gerade ein Werkstück versaut. Aber der macht aus dem Neuen einfach wieder ein Neues. Und in Vers 6b sagt dann Gott zu Jeremia: Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Ja, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er kann uns nach Belieben formen, wie er uns haben will. Er bewahrt uns dafür, stolz zu werden und auf unsere eigenen Leistungen zu vertrauen. Und ein Mensch, der sich formen lassen will, erkennt auch, dass nichts Gutes in seinem Fleisch wohnt und ihm fällt es leicht, die Ehre Gott zu geben und für all die Frucht in sein Leben und Dienst. Nochmal zurück zu Petrus. Erst als er schwach und am Boden war, wurde er so stark, sodass er seine Geschwister stärken konnte. In Lukas 22, Vers 61 wurde angefangen, Petrus zu arbeiten, um ihn zu formen. Da hat Jesus ihn angeblickt. Als er ihm verraten hat, hat Jesus ihn angeblickt. Und da erkannt und da hat sich Petrus erinnert, okay, er hat es gesagt, dass ich ihn verleugnen würde. Ein Blick von Jesus, voller Güte und Vergebung, brach das Herz des rauen Fischers. Nur durch viele Erfahrungen, durch Versagen, können wir unseren Nullpunkt erreichen. Petrus musste durch eine weitere Versagenserfahrung aber noch geführt werden. Das war erst der Anfang, um wahrhaftig geformt zu werden. Erst und nicht am Ende, obwohl er bitterlich weinte. Gott war mit ihm noch lange nicht fertig. Zum Beispiel in Johannes 21, Vers 3 sagt Petrus, dass er wieder fischen gehen wollte. Das war da los. Er war doch Menschenfischer. Er hat doch seinen Beruf aufgegeben. Aber er wollte kein Jünger mehr sein, weil er versagt hatte. Fischen, das konnte er prima, damit ist er aufgewachsen, aber als Jünger hatte er versagt. Er war 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs und das Einzige, was er am Ende gemacht hat, ist, ihn zu verraten. Und wir lesen auch, dass auch andere Jünger seinem Beispiel folgten und mit ihm dann fischen gegangen sind. Ja, es waren alles aufrichtige Männer, die Jesus wirklich geliebt haben, aber sie hatten alle versagt. Sie dachten, okay, das war's. Machen wir unser altes Leben weiter. Herr Petrus wandte sich ab vom Gottesrufen und so versagte er. Dann auch beim Fischen. Sie waren stundenlang auf dem See. Jesus hat sie 11 Stunden zappeln lassen, bevor er sich ihnen zeigte. Warum? Ja, die Jünger müssten erst wirklich ihren letzten Widerstand, ihr letztes Ich loswerden. Sie mussten an ihren endgültigen Notpunkt gelangen, wo sie wirklich bereit waren aufzugeben und kein Selbstvertrauen mehr besaßen. Sie mussten also sagen, okay, wir können von uns aus nichts mehr tun. Und das ist vielleicht der Grund, warum du vielleicht noch nicht Gottes Reden hörst. Es ist immer noch zu viel Ich in dir, zu viel, was gegen Gott rebelliert. Deswegen kann er sich vielleicht noch nicht so bei dir zeigen. Alle anderen Fischer haben wahrscheinlich was gefangen und natürlich dann ihnen den Erfolg gezeigt. Oder ja, fahrt mal da und da hin. Ne? Die haben sich ja vielleicht auch mal abgesprochen. Die kannten sich ja, denke ich, vielleicht auch untereinander. Und gerade da aber erschien Jesus und ließ sie einen Rekordfang machen, nachdem sie auf die anderen Fischer gehört haben und trotzdem nichts gefangen hatten. Wie demütigend ist das? Ja, Gott handelt genauso mit uns, wenn er der Meinung ist, dass wir es brauchen. Er züchtigt nur die, die er auch liebt, um sie vor manch großer Katastrophe zu bewahren. Ja, Gott kann uns am tiefsten Punkt unseres Lebens aufheben und in die höchste Herrlichkeit bringen. Und Gott wird zulassen, dass du immer wieder beim Fischen versagst, weil er nicht zulassen will, dass du dein Leben für Nichtigkeiten verschwendest. Du wirst keinen Erfolg haben, wegzulaufen, bis du zu ihm zurückkehrst. Und vielleicht wunderst du dich, warum du nicht so viel Erfolg wie die Gottlosen um dich herum hast, wie halt die anderen Fischer, die ständig was gefangen haben. Aber das ist Gottes Art, nur dir zu sagen, dass dein Leben für etwas Höheres bestimmt ist. Wir können 90% unseres Lebens verschwenden, aber Gott kann mit den restlichen 10% arbeiten. Jesus kann jeden Knoten in dein Lebensknäuel lösen, den Satan zuvor reingemacht hat. Gott kann unser Herz weiß wie Schnee machen. Das lesen wir in Jesaja 1, Vers 18. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Gott wird an unsere Sünden nicht mehr gedenken. Jesaja 43, Vers 25. Ich tilge deine Übertretung und um meinetwillen und an deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Und Vers 4a. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Wir haben also 3 Punkte heute gelernt. Punkt 1, alle sind Versager, keiner ist perfekt, auch wir nicht. Punkt 2, Gott hat aber eine Lösung durch Jesus direkt geschaffen. Mein Versagen steht also nicht mehr zwischen mir und Gott. Die Beziehung ist also durch Gottes Werk am Kreuz geheilt und erneuert. Und wir dürfen nicht vergessen, wie unfassbar groß Gottes Liebe ist. Und Punkt 3 ist, Gott arbeitet gerne mit Versagern, indem er uns formt. Wir müssen uns nicht schämen, versagt zu haben, weil wir das in Zukunft auch immer wieder tun werden. Aber Gott kann uns immer wieder neu aufrichten und uns in die richtige Spur bringen. Wichtig ist, dass du weißt, Versagen ist nicht das Ende eines erfolglosen Christseins, sondern der Anfang von Gottes Wirken in deinem Leben. Und ich möchte euch auch ermutigen, ich hoffe, ich konnte euch das etwas ein bisschen nahe bringen, das Thema. Ich versage zwar immer wieder, jeden Tag, indem ich Unrecht rede oder aufbrausend zu meinen Eltern oder zu Clara oder zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Freunden rede oder ich versage immer wieder. Aber ich weiß wieder, was es heißt, Gottes Kind zu sein und das, wie es ist, bedingungslos von einem genialen Gott geliebt zu sein. Und ich weiß, dass Gott dieses Versagen gezielt in mein Leben zulässt, um mich zu formen, um mir zu sagen, hey, das und das musst du in deinem Leben noch ändern. Arbeite dran. Und das will er auch in deinem Leben machen. Wir müssen keine Masken voreinander tragen und wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir können uns gegenseitig unterstützen und in unseren Versagen einander tragen. Und abschließend möchte ich aus einem Bibelvers aus Hesekiel 16, der ist ursprünglich eigentlich für Israel geschrieben, aber ich denke, wir können ihn auch auf unser Leben übertragen, weil der sehr gut zusammenfasst, was ich halt gesagt habe, also was Gott mit unserem Leben macht. Ich lese Verse 5, 6, 9, 10 und 14. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Sekofellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern, wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Gottes Segen euch. Amen.